Innovationen sind super wichtig, aber plötzlich merkt man, dass irgendwas nicht stimmt. Und ob man es glaubt oder nicht, ihr habt einfach mal am Kunden vorbei entwickelt. Hallo Solopreneure und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor und Gründer der Product Service Mastermind und des Excellence Club. Als Unternehmer und Investor gebe ich dir mein Wissen und meine Erfahrung weiter, damit du erfolgreich und stolz sein kannst auf das, was du erschaffst. Bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen gibt es immer wieder neue Trends und Werkzeuge, die alle sagen, sie seien super wichtig für den Erfolg. Aber bei all diesen neuen Sachen vergisst man leicht eine ganz einfache Grundregel, die eigentlich dafür sorgen, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung wirklich erfolgreich wird. Und so darf ich heute einen besonderen Unternehmer im Podcast begrüßen. Von Hause aus ist er freiberuflicher Wirtschaftsingenieur. Mit seinen Innovationssprints hilft er internationalen Unternehmen bei der Entwicklung von kundenzentrierten und nachhaltigen Produkten und Geschäftsmodellen. Außerdem hält er internationale Vorträge zum Thema Innovation. Und auf LinkedIn ist er bekannt als The Innovation Process Guy. Herzlich willkommen hier im Podcast, Florian Hammacher. Hallo Florian.
Hi Mike, schön, dass ich da sein darf. Danke.
Wir haben ein spannendes Thema und wir reden über eine doch sehr spannende Dienstleistung, die du mit deiner Expertise rüberbringst. Und zwar, ich habe das damals schon erlebt im Systems Engineering, wenn ich viel in den Projekten unterwegs war, Lastenhefte schreiben, Systemarchitekturen und so weiter. Es gibt ein großes Themenfeld, was Kunden immer vor der Brust haben, gerade wenn sie Technologien haben. Das ist das Thema Innovation und vor allem damit verbunden die Frage, was brauche ich, was mache ich Sinn, wohin will ich denn auch unter Umständen mit meinen Innovationsentscheidungen mich hin entwickeln? Und ich weiß, dass viele sehr, sehr erfolgreiche Firmen, wie beispielsweise Hilti oder Zeiss oder Würth oder so, hat Kunden aus meiner alten damaligen Zeit in dem Ingenieurbüro, auch sehr viel Wert gelegt haben auf das Thema Innovation, Innovationsmanagement und vor allem damit verbunden auch, wie sich in Zukunft die Märkte da gestalten und womit die Firma Geld verdient. Und ja, und das ist dein Thema. Und dann würde ich mal so einsteigen in die Frage so, was ist aus deiner Sicht das, was häufig Unternehmen übersehen, Entscheider übersehen, wo so die gröbsten Fehler manchmal gemacht werden bei dem Thema?
Total gerne. Ich hoffe, ich kann mal zurückgehen, weil ich habe das selbst erlebt. Ne? Ich war eine Dekade, 10 Jahre in der Produktentwicklung im Mittelstand und ich sage immer, da habe ich meine 2 größten Fehler gemacht. Ich will nicht sagen des Lebens, aber im Bereich der Produktentwicklung. Und zwar war das einmal, dass wir Produkte entwickelt haben, ohne Kunden zu fragen, weil ich bin so ein halber Ingenieur und weiße Ingenieure wissen immer alles besser. Also das war ein Riesending. Und das andere Ding war, dass ich so Business Cases geschrieben habe mit dem Team auch zusammen. Und da haben wir auch echt Kunden dann irgendwann interviewt. Aber wir haben halt nie das Management gefragt, was die eigentlich wollen. Also wir haben ein richtig geiles Konzept geschrieben. Wir haben dann gesagt, nee, und ich habe da echt lange mit gestruggelt. Ich habe gesagt, das waren alles Idioten, Punkt, Punkt, Punkt. Hab eine Weile gebraucht zu realisieren, naja, aber du hast sie ja nie gefragt. So, und ich glaube aus meiner Sicht, das sind so die 2 größten Dinge, gerade so in technischen Unternehmen oder Industrie. So, ich habe eine Idee und dann sehr technologisch getrieben, aber ganz oft wird nicht geguckt, okay, inwieweit zahlt das erstens auf die Unternehmensstrategie ein. Ja, also da zu reflektieren, sag mal, passt das? Es geht ja nicht darum, dass das Produkt konkret beschrieben ist, aber wenn das Produkt auf dem Markt ist, zahlt das in irgendeiner Art und Weise auf die Strategie ein oder da, wo wir hinwollen. Ja, auch wenn ich damit anfange, gibt es Unterstützer im Unternehmen, ja? Also hilft das meinem Abteilungsleiter oder was auch immer? Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Und der zweite Punkt ist wirklich nur mal reinzugehen und zu verstehen, ist das wirklich, was die Kunden brauchen? Ja, also das typisch schön feature-driven, also man packt noch Sachen obendrauf. Ich habe jetzt keinen Plan von einer Automobilbranche, ich gehe jetzt auf zu, aber wenn du dir anguckst, wie früher irgendwie mit 27 Knöpfen, wo man festgestellt hat, wir benutzen 5%, das ist halt die Frage, ne? Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig zu verstehen, was brauchen Kunden wirklich? Ja, und was fehlt ihnen gerade? Und da ganz bewusst nicht zu fragen, was brauchst du gerade? Und ich glaube, Henry Ford hat gesagt, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, ne? Und genau, das war so eine Reise bei mir, weil ich natürlich dann, als ich festgestellt habe, okay, wir haben Kunden gefragt, habe ich natürlich Kunden gefragt. Ich habe es natürlich so gefragt wie, was brauchst du, was möchtest du? Und habe halt festgestellt, dass das so nicht der Weg ist, der funktioniert. bin auch dann über das Thema Personas gestolpert, war damit aber auch nie so wirklich happy, weil ich immer das Gefühl habe, wir kommen immer aus der eigenen Suppe draus, ja, so ein bisschen. Und das war, was mich so ein bisschen getrieben hat und wo ich ja jetzt heute bin, wo ich sage, okay, jetzt glaube ich, habe ich etwas gefunden, wo ich sage, das macht wirklich Sinn, weil da guckt man wirklich auf die Kunden, ohne in irgendeiner Weise das mit deinem Produkt in Verbindung zu bringen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, bevor es überhaupt geht und die Kunden Richtung seinem eigenen Produkt fragt, erstmal, wie machst du das eigentlich gerade oder wie hast du es in der Vergangenheit gemacht? Ja? Ganz klar ein Fokus eigentlich nur auf den Kunden und wie er sein Produkt nutzt.
Ja. Und ich sehe das auch, da liegt halt eine riesengroße Chance drin, wenn man sich so früh schon damit beschäftigt. Wo ist denn dieses eine Problem, was dieser Kunde versucht zu, mit dem, vielleicht auch mit dem jetzigen Stand des aktuellen Produktes aus dem Unternehmen zu lösen? Mhm. Aber eben halt auch, ne, dieser Spruch vom Ford hat so unglaublich viel Wahrheit. Ne, hätte ich meine Leute gefragt, was sie sich wünschen, dann wäre die Antwort gewesen, mehr Pferde, ja, und nicht ein Model T.
Ja. Ja.
Ne? Das.
Die Frage ist ja immer, ich kenne viele Ingenieure, viele in Betrieben, aber ich kenne so einen, ja, der sagt doch das, deswegen heißt, wir entwickeln mal was. Und ich glaube, genau das ist der Krux, ne? Also, Der meinte nicht damit, wir machen einfach irgendwas, sondern hier geht's darum, man muss die richtigen Fragen stellen. Ich glaube, das ist wichtig, ne? Also nicht fragen, findest du das Produkt geil oder was wünschst du dir, lieber Kunde, das weiß er selber nicht, sondern zu verstehen, was sind eigentlich die Themen? Ja, und da hätten sie gesagt, oh, aber Pferde stinken, dauert lange, muss dauernd Pferde wechseln, ich habe keine Ahnung was. Das ist ja darum, um es geht. Also was sind gerade so die Pains, die die Menschen haben mit ihrem bisherigen Produkt? Ja, und was auch für mich nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis war, Leute wechseln nicht immer, weißt du, von einem zum nächsten Produkt, sondern gibt es immer sogenannte Momente, ja, also struggling moments, wo dann plötzlich der Punkt kommt und sagt, jetzt ist der Moment, ja, wo ich irgendwie merke, jetzt muss ich was anderes tun. Und das ist auch nur ganz wichtig zu verstehen, weil sonst dir brauche ich nichts zu verkaufen, wenn du hast vielleicht das Problem, aber du hast gerade den Druck nicht, weißt du? Da gibt's so ganz viele Feinheiten und genau das muss ich rausfinden, um dann wirklich sagen zu können, okay, so kann ich neues Produktdesign, aber so kann ich auch vorgehen, um eine gewisse Aufmerksamkeit für das Produkt zu schaffen, mir um gewisses Vertrauen zu ermöglichen, genau.
Und vor allem, und das ist etwas, was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, auf der Entscheiderebene auch genau das zu sein, entscheidungsfähig. Ja, also bei manchen Sachen kam ich mir damals oftmals vor, oder auch manchmal heute als Kunde komme ich mir vor, da hat irgendeiner irgendwo lustig im Garten ein paar Würfel ausgestreut und hat einfach mal geguckt, was das Ergebnis ist und denkt so, okay, kann man machen. Ist jetzt vielleicht nicht so die beste, schlauste Art und Weise, wobei es dann wiederum andere Sachen gibt, wo ich denke so, oh, pfiffig, da hat sich wirklich jemand mal ernsthaft Gedanken drüber gemacht. Mir ist das jetzt passiert vor 2 Wochen mit meinem Sohn. Wir waren samstags unterwegs und einkaufen und dann waren wir in Köln da noch in so einer Shopping Mall und da gibt's auch einen Apple Store und da bin ich mal rein. Ich wollte mir was angucken, ne, wie man das so als jemand macht, der auf dem Apfelfarm lebt. Da guckt man sich ja manchmal so Dinge an. So, und dann kam man auf dem Apple Store raus. Ich habe mal nichts gekauft, ne? Aber wir standen vor der Tür von dem Apple Store, mein 10-Jähriger guckt mich an, ich guck ihn an, wir gucken nach vorne und gucken auf einen Lego-Laden. Aber das war kein Lego-Laden, sondern das schien irgendwas mit Lego zu sein, aber da stand nirgendwo Lego, sondern nur Pop-Up-Store. Mhm. Irgendwas mit Klemmbausteinen, Pop-Up-Store. So, ich dachte, okay, keine Ahnung, ich gucke ihn an, sagte, ne, der ist natürlich klar, 10-Jähriger stehst du vor so einem Schaufenster mit so großen Lego-Autos, Modellen und hast du nicht gesehen, Lego-Technik und Kram. Mhm. Und das, also wir einfach mal rein. So, und stellten halt fest, ja, das sind die ganzen anderen Hersteller da draußen, die aber nicht das Wort Lego verwenden dürfen. Das sind Klemmbausteinhersteller. Klar, vielfach aus China, aber wir standen davor und guckten uns diese Kartons an. Und wir kriegten immer längeres, also größere Augen, uns die Kinnlage runtergefallen. Große Bausätze, also richtig große Bausätze, wo du bei Lego locker 300, 400, 500 € bezahlst für 50, 60, 70 Euro. Und dann standen wir da so vor und guckten so. Ja, da kam natürlich ein so ein freundlicher Verkäufer auch an, so wirklich netter Kerl und hat sich ein bisschen erzählt und ne, wo das war so, ne? Und dann haben wir das gekauft. Meine Erwartungshaltung war natürlich, okay, jetzt habe ich ein chinesisches Lego-Pendant gekauft. So. Ich mache die Schachtel auf, mein Sohn und ich, wir sind fast vom Stuhl gekippt. Da hat sich jemand richtig innovativ Gedanken gemacht, wie die Schachtel aussieht, wie dieses Unpacking Experience ist. Ich kam mir vor, wie wenn ich ein Apple-Produkt auspacke. Und auch von der Logik her. Also das war nicht mal irgendwo gewürfelt, das war sehr strategisch. Und da muss im Innovationsbereich bei denen da in diesem chinesischen Unternehmen wirklich aktiv das Thema angegangen sein. Weil die Qualität ist die gleiche wie Lego. Das ist aber war irre. Aber es war so eine unterschiedliche Experience, was dieses Unpacking und dann auch Zusammenbauen, wo mein Sohn die ganze Zeit, die Stunden, die wir da dran rumgebastelt haben, dann am Küchentisch, immer wieder so, boah, das ist ja besser als Lego. Und dann denkst du, okay, da hat eine Innovationsabteilung im richtigen Moment einen Schalter angemacht und klug entschieden.
Ja, genau. Also da bin ich jetzt nicht der Experte in dem Thema Marketing, aber ich glaube, darum geht es ja zu verstehen, wir kommen nicht gegen den Namen Lego an. Ja, also müssen wir verstehen, dass die Leute, wenn sie es dann schaffen, dass sie uns einmal gekauft haben, ne? Weil ich glaube, das ist ja der größte Punkt. Also du siehst da Lego stehen und wie du schon sagst, siehst du irgendwas, also wir müssen irgendwas anderes machen. Aber das, wenn er es dann gekauft hat, genau diese Erfahrung, die muss halt einzigartig sein und die muss halt geiler sein als zum Beispiel Lego. Und das kann ich nicht über das Stecken der Steine, glaube ich, machen, wie du schon gesagt hast, dann vielleicht. Da hat sich da einer echt cool Gedanken und sagt, dann lass uns doch mal gucken, wenn die Leute da rangehen, ne, User Experience, wenn sie das erste Mal das Ding aufmachen, dann müssen sie irgendwie schon hinweg sein. Ach, cool, spannend.
Ja. Und das ist etwas, was ich wahrnehme. Und das bringt mich so ein bisschen auch zu deiner Expertise und deiner Dienstleistung. Das ist natürlich oftmals aus der eigenen Erfahrung heraus wahnsinnig schwer, wenn man im Marmeladeglas sitzt und von außen aufs Etikett gucken will. Und da gibt es Möglichkeiten, und das ist das, was du so schön anbietest, eben genau das, nämlich ich habe Ideen, wo könnten bei uns Innovationen hingehen, super strukturiert in super kurzer Zeit eben halt dem Kunden auf den Tisch zu legen, zu sagen, so, aus meiner Sicht, das ist das, was, wie du sagtest, diese Case Study, also sprich, was aus eurer Sicht, also was da Innovation halt sinnvoll ist.
Also ich sage ja mal, ich bin nicht der innovative Typ. Ja, ich bin nicht der die Ideen hat. Und darum geht's auch nicht. Ne, also sondern es geht darum, aus meiner Erfahrung ist ganz oft, es haben viele irgendwelche Ideen und es gibt ja ganz oft zu viele Ideen, aber es gibt halt keinen sinnvollen strukturierten Prozess. Das kennst du auch ein bisschen, glaube ich, aus dem Lastnip. Das ist ja so ähnlich. Da wird immer irgendetwas gemacht und dann irgendwie entscheidet dann am Ende irgendwie das Hippo irgendwie, weil er meint, das passt jetzt. Und das ist ja das, wo ich sage, deswegen komme ich in ein Unternehmen, ja, weil ich genau helfe, in einer Struktur zu arbeiten, ja, wo wir erstmal vorher feststellen, okay, an was entscheiden wir denn? Ja, also vorher mal definieren, welche Kriterien, dass wir dann wieso durchgehen und auch irgendwie, wenn Entscheidungen gefällt werden, dass sie so ein bisschen anonym sind, also dass ich so ein bisschen den Bias rauskriege, ja, und dass wir einfach Sachen schneller arbeiten, ohne halt die ganze Zeit zu diskutieren. Und wie du schon sagst, das in einer strukturierten Weise von A, B, C, D, E bis halt zum Ende hin. Weil aus meiner Sicht, das fehlt ganz oft in Unternehmen, ja, aber sie haben halt die einzelne Expertise. Es geht bloß darum, die dann zusammenzubringen, die einzelnen Perspektiven mal zu beleuchten, daraus zu lernen und dann am Ende eine Idee zu haben, wo alle sagen, geil, das ist unsere Idee. Also das ist ja das Thema, ne, not invented here. Ist ja auch ganz wichtig und auch da zu gucken, okay, wie schaffe ich es denn eigentlich, den Entscheider mitzunehmen? Weil ich kenne das irgendwie so, geiles Projekt und alle sind total begeistert und dann stellst du das vor und ich sage mal, ja, dann hat er der oder das Wort irgendwie heute Morgen irgendwie schlechtes Müsli gegessen, dann sage ich, will ich nicht, sondern viel wichtiger ist ja vorher zu verstehen, okay, was steckt dahinter, ja? Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, auch zu verstehen, es geht gar nicht so ein Hop oder Top, sondern erstmal passt die Idee zum Unternehmen und hat die ein gewisses Potenzial, aber mehr auch nicht, dann zu testen, wie viel Beweise haben wir eigentlich schon, dass diese Idee funktioniert, weil das auch aus meiner eigenen Erfahrung war ja ganz oft, man findet es voll geil, dann rechnet man da irgendeinen Kram zusammen, packt irgendwelche Marketingdaten, das wird ein riesengroßes Ding, mega, mega, so, ja, und dann drei Viertel der Projekte krepieren, weil sie halt irgendwie, war plötzlich irgendwas anderes wichtig oder die Daten passen halt doch nicht. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig vom Projektmanager gerne das Thema Frontloading, wo ich sage, mal am Anfang mehr machen, ja, mehr Aufwand reinstecken. Der Vorteil ist halt nur Aufwand, es ist halt nur Personalkosten, Ja, du musst noch keine Entwicklungskosten haben, sprich irgendwelche Maschinen anschaffen, da bei irgendwelche Tests machen oder ne? Und hier geht es wirklich auch um mal anfangen zu verstehen und da habe ich ja noch viel Gestaltungsspielraum. Ja? Also wenn ich eine Idee habe und ich teste die ganz einfach beim Kunden und der findet das kacke, ja, dann muss ich halt irgendwie nur drei Wörter ändern, bis gesagt oder ne, so, ich muss halt irgendwie meinem Business Case oder meinem Business Model ein paar Sachen anpassen, da neu iterieren, aber ich muss halt physisch nichts ändern. Das, glaube ich, ist halt, oder das wird oft unterschätzt, weil der Druck da ist, ihr müsst was machen. Also ihr müsst loslegen. Und loslegen heißt immer, ihr müsst arbeiten. Also macht mal, legt mal das Projekt los. Und ihr wisst doch gar nicht, worum es wirklich geht und ob das wirklich sinnvoll ist. So, und das versuche ich so ein bisschen sagen, Jungs, Füße stillhalten, also nicht stillhalten, aber lasst noch was anderes machen. Lasst doch mal gucken, macht das überhaupt Sinn? Macht das überhaupt Sinn für euer Unternehmen? Macht das überhaupt Sinn für eure Kunden? Und da sind ganz oft dann Erkenntnisse, wo auch seid, ja gut, wir haben viel Geld gespart, weil das Ding halt scheiße. Oder, oh cool, wir müssen halt mal da drehen und da passt das schon. Oder, oh, wir müssen eigentlich was gar nicht Neues machen, sondern es reicht, wenn wir vielleicht mal unsere Messages ein bisschen anpassen. Ja, weil einfach wir feststellen, okay, wir kommunizieren falsch. Also ich bin ja Center Kommunikationsexperte, aber das, wenn du das feststellst, sagst, okay, ne, wir müssen halt eher mit der PR-Abteilung da zusammen, mit der Marketing-Abteilung, dass die an Leute anders targetieren müssen. Genau, und ich glaube, darum geht es so ein bisschen, die Erkenntnisse zu bekommen, was braucht es wirklich, damit der Kunde weiterkommt. Ne? Und ich bin ja so ein bisschen vorsichtig mit diesem Wort Innovation. Du hast ja vorhin gesagt, Apple und ne, das sind ja dann so, gut, aber wann war da auch wirklich die letzte Innovation? Keine Ahnung. Ich sage immer, 99% der Unternehmen, ja, und wahrscheinlich 100% der Unternehmen, wo ich bin, ja, Innovation ist halt ein neues Produkt oder vielleicht nichts für sie neu, aber das ist sonst, das gab es woanders in anderen Kontexten schon. Und ich sage mal, hier geht es ja darum, wichtig ist doch, dass wenn ich Mehrwert für die Kunden schaffe, etwas, ne, dass der Kunde sagt, oh, jetzt kann ich meinen Job besser machen, jetzt kann ich das einfach besser machen, ja, dann ist das so. Und darum geht's doch, ne? Weil, wie gesagt, die Kunden sind ja die einzigen, die, glaube ich, Geld in das Unternehmen spülen. Und das ist, glaube ich, der Punkt. So, und dann habe ich das erreicht. Keine Ahnung, ja. Das ist so ein bisschen.
Und das ist ja das Schöne, du hast ja, genau, du, das ist ja das Schöne, dass diesen chaotischen Moment da ganz vorne machst du ja jetzt mit deinem Product as Service, mit deiner systematisierten, standardisierten Dienstleistung super schnell auf den Punkt. Das heißt, auf der einen Seite sortierst du ihnen diese Ideenwahnsinn, katalysierst auch die Idee, also die Sachen aus den Köpfen der Leute raus. Und gleichzeitig hast du entweder im Ergebnis so, ey, die Idee ist jetzt vielleicht nicht so klug weiter zu verfolgen, was am Ende entweder zu einer anderen Idee führt, aber auf jeden Fall definitiv nicht dazu, dass man Millionen Euro als Unternehmen in irgendwas versenkt und hinterher, wir kennen ja genug Beispiele von Produkten und Angeboten, die dann mal da draußen in den Markt gegangen sind und nie was geworden sind. Und da haben Unternehmen Millionen versenkt, da kannst du sie vor schützen. Oder auf der anderen Seite ihnen auch nochmal den Twist geben, diese Idee herauskristallisieren, eben die plötzlich genau der Renner wird, weil das vorher als Rohdiamant so gar nicht gesehen worden ist in der Innovationspalette oder Ideenpalette oder ne, wo das vielleicht auch irgendwie zugekippt war und du hast es ihnen wieder sichtbar gemacht. Und das ist ja dein Project as Service, wo du halt ihnen genau das Ergebnis auf den Tisch legst und sagst, so, das ist aus eurer Sicht der richtige nächste Schritt.
Genau. Also ich würde sagen, ich kann sie nicht vorschützen, Millionen zu verschwenden, aber wir können das Risiko reduzieren. Ne?
Genau.
Also darum geht's.
Genau.
Ich sage immer, Unternehmen gamblen, wenn sie halt auf eine Idee setzen und die dann entwickeln, ohne getestet zu haben. Viel wichtiger ist zu gucken, dass wir kleine, ne, viele kleine Wetten, mal da ein Produkt, da eine Idee, die mal testen, ja, und dann, ja, scheitern trotzdem immer noch 9, aber die Frage ist, wo scheitern sie, ne? Scheitern sie vorne in so einem kleinen Test, wo ich ein paar 100 oder 1000 Euro für ausgegeben habe, oder scheitern sie ganz hinten, wo ich, weiß nicht, 10, 100, 1000 oder 1 Million für ausgegeben habe? Ich glaube, darum geht's, ne? Also, nicht weg von dieser einen Idee, sondern diversifizieren heißt das, glaube ich, ne? Und dann wirklich sagen, okay, jetzt, ne, lass uns doch mal ganz kurz knapp testen. Ja, und darum, genau, darum geht es so ein bisschen in dem Product as Service, so ein bisschen, ne, von vorne bis hinten in verschiedenen Sprints, wie auch immer man das nennen darf, aber es ist halt, ne, sehr schön am Product as Service, ein gewisser Zeitraum mit klaren Ablauf, ja, wo man einfach sagt am Anfang, okay, irgendwie wollen wir nochmal gucken, was Kunden wirklich brauchen. Macht Sinn. Manche wollen aber gar nicht. Sag ich, okay, dann ist das ein Vorwärtsfallen. Ja, also dann geht es irgendwo hin und dann lernt man, dass der Kunde das vielleicht nicht will und dann tut's anders weh. Ja, und dann ist das eher eine andere Reise, ne? Dann ist das so eine Art Innovationssprint, wo es eher darum geht, dass dann die Teams rausgehen und ich ja eher so ein bisschen das Coaching mache und sage, okay, jetzt müsst ihr in die Richtung, jetzt müsst ihr in da Richtung. Genau. Also das sind so verschiedene Pakete, wo ich sie halt davon bringe, wir wollen was tun, ja, bis hin so, okay, wir haben die erste Idee und jetzt können wir damit in die Umsetzung.
Und das ist das, was ich so faszinierend finde, eben an deinem Product as Service, eben diesen 4-Wochen-Sprint zur Innovation. Ja, das heißt, dass du ganz klar sagst, ich nehme euch an die Hand, ich führe euch in diesem Sprint da einmal durch, dann habt ihr das Ergebnis zum Festpreis auf dem Tisch liegen und seid damit A, entscheidungsfähig, B, aber auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist ein großer Hebel, wo sie auf der einen Seite das Risiko deutlich senken können, auf der anderen Seite aber auch die Chance erhöhen. Also das spielt gerade das, was du machst mit dem Ergebnis, was du lieferst, spielt ja wunderbar in beide Karten. Ja, sie nehmen das Risiko raus, dass sie so einen Rohrkrepierer versuchen dann für Millionen von Geld in die Welt zu bringen. Auf der anderen Seite sehr früh für echt überschaubar Invest sehr schnell herauszubekommen, oh mein Gott, wenn wir in diese Richtung gehen, da können wir einen Wettbewerber ausstechen, da können wir was möglich machen, was kein anderer möglich macht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das war bei Hilti vor Jahren. Ja, die haben damals eine Innovation entwickelt, wo sie in diese Bohrmaschinen und Schlagschrauber und alles, was sie halt für die Handwerker auf dem Bau da entsprechend produzieren und verkaufen, RFID-Chips mit reinmachen. Eigentlich ging es darum, dass sie den Diebstahl was entgegensetzen. Ja, das heißt, jeder Bauarbeiter, wie so eine Waffenausgabe bei der Bundeswehr, kriegt er morgens früh seinen Schrauber und dann wurde er gescannt und dann wusste man genau, dieser Schrauber gehört Klaus und wenn Klaus den abends nicht zurückbringt, kriegt Klaus ein Thema, weil meistens war der Diebstahl gar nicht andere, sondern die eigenen Mitarbeiter auf dem Bau. Mhm. Und das ist natürlich für kleine Bauunternehmen ein Problem. Aber durch die besonders bei Hilti-Sachen. So, aber durch diese Innovation waren sie plötzlich in der Situation, dass sie Benutzungsinformationen bekamen. Ja, und durch diese Geschichte kamen sie dann auf die Idee, hey, wenn wir wissen, wann und wie gerade unser Werkzeug im Einsatz ist, dann kann unser Service, der nichts anders ist als eine anders qualifizierte Vertriebsabteilung beim Hilti, proaktiv auf die Handwerker zugehen und sagen, hör übrigens, dein Schlagschrauber vom Modell CX, der wird in 3 Wochen der Service fällig. Wenn du willst, wir können ja schon mal einen Termin einplanen und holen den dir auch ab. Und der fällt total aus allen Wolken, weil er überhaupt nicht weiß, woher Hilti weiß, dass jetzt genau der, aber genau so und so viele Stunden in Benutzung war. Und, ne, weil, und das macht dann Innovation möglich. Und das ist etwas, wo ich gerade deinen Service so wahnsinnig wertvoll finde, für Firmen, die jetzt nicht wie große Firmen, große Namen wie Hilti und Co. sich super aktiv mit eigenen Innovationsabteilungen beschäftigen, sondern gerade die mittelständischen Unternehmen, die sagen, ich brauche das mal punktuell und kann dann wieder laufen. Und da genau ist ja das, wo dein Service auch mit einsetzt.
Ja, also völlig d'accord. Ich fand es auch mal sehr schwierig damals, dann hat man so Ideen gesammelt, ne? Und dann war da irgendwie so eine Excel-Tabelle früher und dann so, und das waren halt irgendwann Leichen. Also nicht gesagt, dass manche Ideen so man, aber ganz oft, ich sag mal 95%, lass die einfach Leichen sein, weil aus meiner Sicht ist immer ein Punkt, ja. Also wir wissen, normale Daily Business, ja, Exploitation, das ist halt, hat halt nichts mit Innovation zu tun. Und viele schaffen diesen gleichzeitig Laufen, ist halt super schwer, ne? Und da sage ich immer, alles gut. Also wenn doch gerade das Geschäft super läuft, ja, und ihr gerade was Neues gemacht habt, dann ist ja der Zwang nicht da und dann brauchst du auch nicht, weil dann gibt's keine Unterstützung dafür. So, ich glaube immer, es ist halt immer so punktuell, also wie du schon sagst, ne, jetzt, wir haben festgestellt, in 3-4 Jahren, also wäre doof, wenn man sagt, morgen brauchen wir was, das passiert leider auch viel zu häufig, ne, aber da brauchen wir mal wieder was. Und dann kann man auch ganz konkret definieren, was braucht ihr dann? Also gibt's vielleicht einen bestimmten Markt, den ihr jetzt, ne, irgendwie dann, wo ihr sagt, da muss was für sich verändern, zu welchem Zeitpunkt? Ja, ist ja auch ein Unterschied, wenn ich sage, ja, wir brauchen was in 2 Jahren oder in 7 Jahren, weil dann kann ich schon mal bewerten, welche Ideen machen Sinn. Also kann eine geile Idee sein, aber wenn die 7 Jahre zu also braucht, um am Markt zu sein, ich brauche was in 2 Jahren, dann ist es vielleicht die falsche Idee. So. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? Weil dann kannst du punktuell, kannst du super sagen, okay, das ist jetzt mein, ich nenne es den Innovation North Star, also mal so eine Art gemeinsame Definition, was suchen, ja. Und dann kann ich mich loslegen. Und wenn das fertig ist, ja, wenn das in die Umsetzung, also in die Entwicklung geht, so, dann ist, und die sagen, ja, jetzt brauchen wir gar nichts weiter, dann sagt man, gut, dann Schluss, alle wieder normal und weiter geht's. Weil ich glaube auch, dass extrem wichtig ist, Leute aus dem Tagesgeschäft einzubinden, ja, also aus der Produktion, Logistik, aus der Entwicklung, aus dem Marketing. Weil gerade wenn es darum geht, auch Kunden zu verstehen und mal so, oder generell mal die Informationen, ja, jeder hat eine andere Perspektive. Und das ist ganz, ganz wichtig, die Sachen zusammenzubringen. Genau. Und deswegen ist halt die Frage, wenn ich so eine eigene Innovationsabteilung habe, für größere Unternehmen, völlig d'accord, macht das Sinn. Aber wenn da irgendwie so zwei Hanseln sitzen, bist gesagt, und die aber auch irgendwelche Projekte düdeln, ist halt die Frage, funktioniert das wirklich, ja? Wie dann, oder wo ich gehabt habe, die bewerten dann Ideen. Da gibt's irgendwelche Leute, die bewerten irgendwelche Ideen, die von irgendwem kommen. Wo ich dachte, wie kann das? Da stehen dann drei Sätze und dann bewertet irgendeiner, der keinen Plan hat, was damit gemeint ist. Ja, das passt nicht. Also dann, ja, gerne sammelt Ideen, aber dann gemeinsam irgendwie bewerten, wo jeder weiß, was steckt dahinter und in welchem Kontext ist das Ganze. Das finde ich irgendwie ganz wichtig. Ja.
Ja. So, und das ist ja das, was ich so schön finde, diese Idee mit dem 4-Wochen-Sprint zur Innovation, dass man wirklich sagen kann, so, jetzt haben wir ein Thema, jetzt brauchen wir da an der Stelle die Expertise, die uns das alles mal ordentlich aufstrukturiert und sauber hinstellt, so dass wir da an der Stelle A, entscheidungsfähig sind und auch nicht aus Versehen in die falsche Richtung laufen. Denn das ist das, was in dem klassischen Fall, den du gerade so ein bisschen angedeutet hast, den ich durchaus auch kenne, gerade in mittelständischen Unternehmen. Oh, jetzt müssen wir uns mit Innovationen, aber warte mal, da haben wir doch irgendwie, waren da nicht ja irgendwie unsere, wir hatten doch da so irgendwie so Praktikanten aus der Uni, die jetzt für 3 Wochen da sind. Das ist doch super, das können die doch machen. So. Ob die Güte und die Qualität des Ergebnisses auf der Basis von einem Studenten und dann, ne, der jetzt mal 3 Wochen sein Praxissemester, Praktikum, irgendwas oder so macht in einem Unternehmen. Ich wage das arg zu bezweifeln. Ich glaube, das ist etwas, was viel, viel tiefer geht, wo man viel, viel mehr Expertise haben muss. Allein diesem, von der Moderation und von den Methodiken, die du ja in deinem Werkzeugkoffer hast, ja, die einfach auf einem ganz anderen professionellen, meisterlichen Level am Ende nach den 4 Wochen wirklich da als Abteilungsleiter, als Geschäftsführer dich in die Entscheidungsfähigkeit bringen, was du sagst, okay, ich will an der Stelle zukünftig, dass wir in diese Richtung gehen, mit dieser Produktinnovation oder mit diesem Produkt. Anpassungen, es müssen ja gar nicht, manchmal, du hast das eben so schön gesagt, es kann aus dem Sprint auch rauskommen, weißt du was? Wir malen jetzt unsere Rohre demnächst blau an, dann können nämlich unsere Kunden die von den chinesischen Wettbewerbern unterscheiden.
Genau, simpel. Und das ist ja das, weswegen es braucht zu verstehen, wo haben gerade Kunden Probleme, ne? Also wenn ich jetzt so einer bin und ich interviewe Kunden, die zum Beispiel mich gerade verlassen haben, also die gerade gesagt haben, nee, wir wechseln. Und das sind halt auch spannend. Warum habt ihr denn gewechselt? Also nicht als rechtfertigen, sondern erklär mal, wie war denn die Geschichte? Ja, weißt du, ich war da war ich im Lager, wie du sagst, ne? Und dann beide schwarz, also jetzt mal so, ne, fiktiv, so beide Schwarzrohre und ich haben immer die eingenommen, weil die irgendwie, was auch immer, ja. Und weil der Einkauf dann immer automatisch die gekauft hat, weil die günstiger sind, so wir, ne, und wir haben uns mal gewundert, mal funktionieren die gut und mal funktionieren nicht gut, so. Wir konnten das aber nie wirklich, also, dann stellst du ja fest, okay, was war der Punkt? Ja, ne, und so. Und ich, das ist aus meiner Sicht so extrem wichtig, dann zu verstehen, okay, warum haben dann die Kunden gestruggelt, ja, und warum haben sie gewechselt? Ja, sie haben gewechselt, weil eure gab es gar nicht mehr, weil der Einkauf immer nur die billigen gekauft hat. So. Hm. Wir hätten aber gern eure gehabt, so. Und das okay war, dann finde ich, wird ja da eine Geschichte draus und ja, aus meiner Sicht genau darum geht's, so. Und dann kann sein, dass du, wie du sagst, es geht gar nicht darum, manchmal ein neues Produkt zu entwickeln, sondern sagen, okay, wie können wir euch denn weiter, also wie können wir dir weiterhelfen? Ja, wenn ich das klar differenzieren könnte, ne, das war meine Geschichte, glaube ich, du erzählt hast, so, dann ja, ne, dann reicht das vielleicht schon, so. Ja. Und dann ist halt die Frage, wie können wir dann den Einkauf überzeugen? Weil der Einkauf hat ja auch einen Job, ne, der muss günstig Dings einkaufen, so. Und das ist ja das Spannende gerade im B2B, da geht's ja nicht nur um den Endverbraucher, um den Anwender, sondern auch um die Einzelnen. Und die haben ja alle Jobs, so. Und daraus ist auch da zu interviewen, warum ist das passiert, dass ihr zu einem anderen gewechselt habt oder zu uns gekommen seid? So, was war so die Geschichte?
Genau.
Und wenn man das am Ende nachher zusammenbringt, dann kommt da mal ein ganz gutes Bild zusammen und sagen, okay, wie muss dann jetzt unser Produkt aussehen oder wie muss ein neues Produkt aussehen, damit das einschlägt, ja.
Genau, genau. Und wo du es gerade sagtest, das kann banal sein. Das kann einfach sein, dass der Einkauf die Vorgabe hatte, halt Kosten zu senken beim Einkauf. Und dann haben sie geguckt, okay, die gleichen Rohre gibt es in China halt für 50% weniger Preis. Und dann haben sie die gekauft und die armen Monteure dann auf der Baustelle haben dann hinterher festgestellt, das dauert 5-mal so lange, bis er das alles zusammengeschraubt hat und außerdem bricht jedes dritte Rohr. Aber die sahen ja total identisch aus. Und jetzt plötzlich hast du dein Rohr eben blau angemalt oder schwarz und damit gekennzeichnet, okay, das kommt jetzt von dir als Firma, die hochwertige Rohre da entsprechend produziert. Bis hin, dass sogar dann hinter der Monteur oder der Vorarbeiter auf der Baustelle zu dem Einkauf läuft und sagt, ja, ich bestell dann, bitte bestell mal die blauen Rohre. Ja. Und das sind natürlich dann kleine Innovationen, die aber hinten raus dir plötzlich einen Marktvorteil sichern gegenüber einem Wettbewerber.
Ja. Ich hab das neulich mal beim Kunden, da haben wir über Autostrom, egal, ne, wir haben so Interviews geführt, weil deren Produkt nicht so gigantisch lief. So, und da haben wir eigentlich festgestellt, also kurz gefasst nur Remmel und so, ganz viele kannten dieses Produkt Autostrom gar nicht. So, und dann kann ich meinetwegen das hinten, das Produkt so geil machen, wie ich will. Da habe ich gar nicht den Hebel, weil viele dieses Produkt überhaupt nicht können. Weißt du, wenn sie es nicht kannten, dann kommen sie auch gar nicht auf die Idee, das zu kaufen oder ein Konkurrenzprodukt. So. Und das ist ja ganz oft, ne? Also das Thema Low-Hanging Fruits erstmal abzuarbeiten. Sagen wir ja, cool, dann mache ich das erstmal und dann habe ich in der Zeit, im Rahmen dessen, ja, wo ich einfach mal ein bisschen schaffe, dass das sichtbar wird, kann ich ja dann die eigentliche Weiterentwicklung, ja, also die Erkenntnisse, ich kriege ja ganz viele Erkenntnisse daraus und kann die mitnehmen, kann sagen, in der Zeit haben wir dann die Möglichkeit, das Produkt weiterzuentwickeln, weil das halt nicht heute auf morgen passiert, ja, dass, wenn wir dann das so ein bisschen gesättigt haben, ja, wir sagen, okay, jetzt können wir halt den nächsten Schritt machen, um den Kunden halt noch mehr mitzugeben.
Genau, und da wollte ich jetzt gerne nochmal auf eine Sache gehen und die fand ich super, super cool, was du gebaut hast. Und zwar hast du eine Online-Bibliothek gebaut rund um das ganze Thema Innovation. Magst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
Ja klar, ich habe das genannt, ich glaube, ich mache es auf Englisch, weil ich viel auf Englisch mache. Es ist genannt Library for Innovation in Circular Economy, also eine Bibliothek für Innovation im Thema im Kontext der Kreislaufwirtschaft. Warum Kreislaufwirtschaft? Weil ich privat da schon ganz lange irgendwie mich beschäftige und jetzt auch merke, dass das jetzt so im beruflichen Kontext langsam zusammenpasst, weil aus meiner Sicht ist, wir müssen langsam etwas tun, wissen wir alles, ne? COP28, Klima etc. Und aus meiner Sicht ist das Thema Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy, finde ich natürlich irgendwie sinnvoll an, weil es wirklich um den Kreislaufwirtschaft ist mir so technisch gedacht, der nächste Schritt ist, ja, der einfach sinnvoll ist. Sinnvoll ist nicht nur für die Umwelt, sondern für Unternehmen, weil sie wesentlich resilienter werden. Das Thema Supply Chain während der Corona-Krise haben wir alle gesehen. Ja, hier geht es darum, wie brauche ich eigentlich weniger Materialien? Also wie kann ich meine Produkte wieder zurückführen etc.? Wie kann ich natürlich alternative Materialien nehmen? Was ich aber persönlich am meisten spannend finde, ist das Thema Geschäftsmodelle. Ja, also wenn ich nur alternative Materialien nehme und die gleiche Scheiße habe, sprich ich hole Ressourcen irgendwo her, verkaufe das Produkt und das wird dann irgendwann entsorgt, da habe ich nicht viel getan. So, aber und ich glaube, Hilti war ja einer der Vorreiter, zwar nicht aus dem Kontext des Circular Economy, aber das Thema, ne, Product as a Service. Weil wenn ich das Produkt selbst weiter besitze, ja, das hat ja nicht nur Einfluss auf meine Kunden, sondern auch auf meinen kompletten Design meines Produktes. Ja, wenn ich das selbst besitze, kann ich ganz andere Materialien verwenden, weil jetzt brauche ich plötzlich nicht mehr den Trade-off, das muss günstig sein und irgendwie funktionieren, sondern jetzt kann ich den Trade-off machen, geil, es kann teuer sein, solange sich das in einem Lifetime-Value rechnet. Ja. Ich muss meine Produkte ganz anders bauen, weil ich bin dafür verantwortlich, sie weiter zu reparieren etc. So. Und aus meiner Sicht hat das sehr, sehr viele Vorteile oder auch ein Riesenpotenzial für Unternehmen, weil sie einfach, ne, als Service habe ich Regeln, ich muss nicht mehr Produkte verkaufen, ich muss einfach dafür sorgen, dass die Produkte dann dauernd genutzt werden. Genau. Ja, und da habe ich dann irgendwann mal gesagt, geil, ich finde da ganz viele Themen spannend und ich möchte einfach ein bisschen Wert schaffen und da ist so die Idee, so eine kleine Bibliothek aufzubauen, wo einfach so ein bisschen ein paar Videos drin sind zum Thema, ne, Jobs wie dann oder wie verstehe ich Kunden, aber auch zum Thema Kreislaufwirtschaft. Ein paar Canvases, nicht nur meine, sondern auch von anderen, also die weltbekannt sind, wo ich sage, da ist irgendwie alles da. Ein paar Miro-Boards, ich arbeite sehr viel online wo ich sage, okay, ne, da können Sie sich die Sachen runterladen. Genau. Buchempfehlungen natürlich. Bücher, die ich sehr spannend finde zum Thema, ganz Thema Innovation, Kunden verstehen, aber auch, ja, Kreislaufwirtschaft. So, das ist so ein bisschen die Idee, dass da so ein paar Sachen reinkommen, wo dann die Leute sich einfach das rauspicken können, was sie gerade brauchen.
Ja, ja. Und das finde ich super spannend, eben genau deswegen, weil du auf der einen Seite Mehrwert gibst in dieser Online-Bibliothek für die Leute, die jetzt sagen, ich will irgendwie an diesem Innovationsthema vorankommen. Ich brauche mal vielleicht eine Buchempfehlung oder ich brauche mal vielleicht eine Checkliste oder eine Methodenübersicht oder so ein Canvas, was du beschrieben hast, wo die Leute dann selber einfach einen Schritt machen können. Aber auf der anderen Seite eben genau dieses Thema Innovation in dem Kontext von Energiewende, Kreislaufwirtschaft, all diese ganzen Themen, die einfach unglaublich wichtig sind, wo wir ja vor dem großen Dilemma stehen, jetzt Entscheidungen fällen zu müssen, die auch sehr lange Tragweiten haben, egal was und wohin es geht. Aber sie auf einer verdienten Basis zu machen und vor allem dann in so einem 4-Wochen-Sprint zum Beispiel, das wäre natürlich genau das Richtige, weil dann kann man viel besser abschätzen, ob diese Maßnahme, die jetzt da diskutiert wird, wirklich in die richtige Richtung geht oder nicht. Und bevor du dann hinter als Unternehmen irgendwas ganz Tolles, Innovatives im Bereich Kreislaufwirtschaft, Energiewende oder sonst was entwickeln hast, dann geht das voll am Markt vorbei, weil der, ich sag mal jetzt ein bisschen banal.
Das ist halt nur eine... Das ist so eine Erfindung, keine
großartige Erfindung gemacht, genau. So, und sich da ein bisschen schlauer zu machen und vielleicht auch so für sein eigenes Unternehmen das ein oder andere da schon mal zu bekommen und damit zu arbeiten, hast du eben diese Bibliothek erschaffen. Das heißt, wenn du jetzt eben in diesem Bereich Innovationen drüber nachdenkst, dass du vielleicht mal einen Schritt weiter willst mit dir, mit deiner Firma, mit deinem Produkt, was du hast, oder eben halt sagst, auch gerade in diesem Bereich Energiewende, Kreislaufwirtschaft, da ist ein Markt drin, da kann man jetzt vielleicht auch strategisch rein expandieren als mittelständisches Unternehmen, dann ist das genau der Anlaufpunkt, die Bibliothek, die du gebaut hast. Und ich werde jetzt einfach hier in die Shownotes für alle unter euch, die jetzt irgendwie am Autofahren sind oder am Spazierengehen oder am Joggen oder was auch immer, ne, packe ich einfach in die Shownotes. Das heißt, nehmt einfach euer Lieblings-Smartphone-App und scrollt runter und dann findet ihr den Link zu der Online-Bibliothek und da kann man sich dann halt einen kostenlosen Bibliotheksausweis, also einen Zugang holen und dann kommt man da in diesen Bereich. Ja, deswegen, es freut mich sehr, dass du da warst, einfach mal so ein bisschen über deinen Product as Service, über deine Dienstleistungen geredet haben, über deine wunderbare Idee mit der Bibliothek, wo eben ganz viel Inhalt zusammengetragen ist, kurierter Content, also wirklich wertvoller Inhalt. Holt euch da den Zugang beim Florian und danke dir, dass du hier warst, Florian.
Ja, vielen lieben Dank, Mike, war sehr spannend und bis bald, würde ich sagen.
Willst du auch die Abkürzung nehmen? Dann ist mein Workshop in 2 Tagen zum Product as Service genau das Richtige für dich. Öffne einfach deine Podcast-App, scrolle in den Shownotes runter, klicke auf den Link und schicke mir eine Nachricht. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast. On Air seit 2014. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.